den letzten Monaten haben wir Gebetstreffen gehabt in dieser Gemeinde. Und in diesen Gebetstreffen wollten wir einerseits einfach Gott suchen, ihn anbeten, ihn lieben und mit ihm sprechen. Und andererseits sind wir auch mit einem Anliegen vor Gott gekommen. Wir haben nämlich vor 5 Jahren unsere DNA, also ein Zielfoto gemacht und mit den Zielen, die wir als Gemeinde uns selber setzen wollten. Und dieses erste Ziel, was wir dort reingeschrieben haben, das hieß, wir wollen uns 2025, also dieses Jahr, erfreuen an begeisterten und vertrauenswürdigen Beziehungen zu unserem Gott. Und in den letzten Monaten, als wir Gott gesucht haben, haben wir schon als Gemeindeleitung empfunden und ihr habt das als Gemeinde teilweise auch mit Bildern einfach bestätigt, dass dieses erste Ziel bleiben wird und dass Gott uns hineinruft in eine tiefe Beziehung zu ihm, in Anbetung, in vertrauenswürdige und begeisterte Beziehung zu ihm. Und ein Stück weit soll es heute Morgen in der Predigt auch um dieses Thema gehen, denn in 2. Korinther 5, Vers 14, ich werde mal, einen Text aus 2. Korinther 5 ab Vers 14 vorlesen, und zwar aus der Volksbibel. Seid nicht erschrocken, die ist manchmal ein bisschen sehr frei. Da steht alles, was wir an den Start bringen. Das machen wir nur, weil die Liebe von Jesus Christus uns dazu treibt. Ich will nie vergessen, dass einer für alle gestorben ist. Und weil Jesus stellvertretend für alle gehandelt hat, sind auch wir alle gestorben. Er ist für jeden Menschen gestorben, damit jeder, der an ihn glaubt, ein neues Leben von ihm bekommt. In diesem neuen Leben sollen wir nicht unser Ding durchziehen, sondern wir sollen für Jesus leben, der extra dafür gestorben ist und dann wieder auferstanden ist. Ich kann jetzt auch bei niemandem mehr einen ganz normalen menschlichen Maßstab anlegen. Auch wenn ich das früher bei Jesus gemacht habe, geht das jetzt nicht mehr. Wenn jemand mit Jesus Christus ein neues Leben angefangen hat, dann geht wirklich was total Neues los. Der ganze alte Schrott ist weg. Es hat ein neues Leben angefangen. Diese neue Chance haben wir alleine von Gott bekommen. Er hat uns durch Christus zu sich zurückgeholt. Und Gott möchte, dass wir auch andere Menschen zu ihm bringen, damit ihr Verhältnis mit Gott wieder in Ordnung kommt. Das ist jetzt unser Job. Ja, das ist doch genau die Message. Durch Jesus Christus hat Gott eingegriffen. Er hat sich mit den Menschen wieder vertragen. Er hat ihnen ihren Mist verziehen und alle Schulden bezahlt. Das ist die super tolle Nachricht, um die es sich dreht. Gott verträgt sich wieder mit den Menschen. Diese Nachricht dürfen wir weitererzählen. Wir sind die Vertreter für Jesus Christus in dieser Welt und Gott benutzt uns. Er spricht durch uns zu den Menschen und in seinem Auftrag sagen wir allen, bleibt keine Feinde von Gott. Lehnt doch das Friedensangebot Gottes nicht ab. Gott hat Jesus verurteilt, obwohl wir eigentlich das Urteil verdient hätten. Jesus hatte keine Schulden bei Gott, er hatte nichts ausgefressen und starb trotzdem für unseren Mist, damit wir durch ihn mit Gott klarkommen können. Hallo ihr Lieben, das ist die Grundlage, auf der wir stehen, auf der wir heute zusammenkommen. Und ich gehe davon aus, dass die meisten das schon verstanden haben, weil ihr Leben schon ihm gehört. Was in diesem Text ausgedrückt wird, ist die Tatsache, dass es nicht mehr darum geht, dass ich mein Leben für mich lebe. Nach dem, was Gott für uns getan hat, dürfen wir und sind wir herausgefordert, unser Leben für Gott zu leben. Nicht mehr für mich und ich sage gerne auch schon einmal, nicht unbedingt gegen mich, denn das haben wir manchmal auch drauf, gegen uns selbst zu leben und selbst zu missachten. Nein, wir sollen für Jesus leben. Und heute Morgen geht es ein Stück weit genau darum. Welche Menschen begeistern uns in unserem Alltag eigentlich? Ich bin jetzt mehrere Jahrzehnte lang mit Jesus unterwegs. Ich habe schon viel erlebt mit ihm. Aber ich muss auch sagen, ich habe in meinem Leben immer wieder Menschen entweder kennengelernt oder von ihnen gehört oder über sie gelesen, die mich sehr fasziniert haben. Menschen, die auf eine begeisternde und vertrauenswürdige Weise mit Gott zusammen gelebt haben, die bei mir nachhaltig Eindruck hinterlassen hat. Und ich bin sicher, dass euch das auch so geht, dass es Menschen gibt, denen wir begegnen, die uns in irgendeiner Weise faszinieren. Und ich nehme mal drei Beispiele. Ihr könnt eine Menge andere haben und wir können jetzt auch, ich sag euch meine Beispiele. Vor vielen Jahren habe ich im Rahmen meiner Bibelschulzeit ein Ehepaar kennengelernt, das schon wusste, es hat einen Ruf nach Indien. Und soweit ist das ja was ganz Tolles. Aber dann habe ich als nächstes mitbekommen, dass der Ruf nach Indien, als sie ihn umgesetzt haben, dazu geführt hat, dass sie ihre drei Kinder in Schulinternate gegeben haben. Und mein Mamaherz hat aufgeschrien und hat gesagt, never, niemals. Ich kann doch nicht meine Kinder abgeben, nur weil ich dem Ruf Gottes folge. Und ich habe lange Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass das in ihrer Situation, in ihrem Leben der Preis war, den sie bezahlt haben, um Jesus nachzufolgen in diesem Dienst. Glücklicherweise wird das nicht jeder. Bittet Gott nicht jeden um solch einen Preis. Aber das sind Menschen, die mir begegnet sind und die in mir einen großen, tiefen Eindruck hinterlassen haben, dass sie bereit waren, diesen Weg zu gehen. Ihre Kinder gehen heute auch mit Jesus. Es geht ihnen gut. Ich hätte Angst gehabt. Sie haben Gottes Führung und Gottes Erbarmen und Gottes Vertrauen genießen dürfen und erleben dürfen, dass Gott für sie ist. Ich freue mich immer wieder an einer Frau namens Heidi Baker. Vielleicht kennt der eine oder andere sie. Auf mich macht sie einen unglaublichen Eindruck in ihrer Liebe, die sie zu Jesus lebt, in ihrer Art der Anbetung, die einerseits eine Tiefe hat, die viele Menschen nicht mehr nachvollziehen können, aber andererseits sich auch im ganz praktischen Leben in Mosambik und mittlerweile auch in anderen Ländern in der Arbeit an Kindern hingibt und einen großen Segen und großen Ertrag im Reich Gottes gebracht hat. Und dann ein Ehepaar, das in unserer Nähe wohnt, in Harburg. Das sind Gabi und Winfried Wendland. Schon in jungen Jahren, als junges Ehepaar mit kleinen Kindern, haben sie den Ruf gehört, nach Afrika zu gehen und den technischen Dienst von CEFAN, von Reinhard Bonnke damals, zu übernehmen. Und mit großen Gefahren, mit LKWs Technik in Afrika durch den Matsch des Kontinentes zu fahren. Sie haben viel bezahlt für ihren Dienst an Krankheit, an Gefahren und sie haben aber auch die größten Wunder ever erlebt und durften Gottes Bewahrung erleben. So, und ich bin sicher, du wirst für dich deine eigenen Vorbilder haben, deine eigenen Menschen finden, wenn du darüber nachdenkst, die dich fasziniert haben und über die du nachdenkst. Und deren Leben du in irgendeiner Weise beeindruckend findest. Für mich sind das Gesichter des Begriffes Hingabe. Das ist ein frommer Begriff, obwohl vielleicht taucht er auch in anderen Zusammenhängen auf. Aber wenn ich einer Sache hingegeben bin, wenn ich ein Hobby entdecke, das mich total fasst, dann bin ich bereit, dafür Zeit zu investieren, Geld zu investieren und Preise zu bezahlen auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und all diese Menschen, die ich hier aufgeführt habe und all die Menschen, die ich sonst noch von denen ich gehört habe und deren Namen ich jetzt hier nicht nennen werde, die haben alle irgendetwas gemeinsam. Und zwar, wenn man ihnen zuhört in ihren Zeugnissen, in ihren Büchern, in ihren Predigten, dann haben diese Menschen alle die Liebe Gottes erlebt. Sie sind ihm begegnet. Oftmals auf krasse Art und Weise hat Gott sich ihnen in ihrem Herzen gezeigt. Und sie haben gesagt, dass sie Gott darin gesehen haben. Dass sie seinem Angesicht begegnet sind oder seine Stimme gehört haben und seinen Auftrag wahrgenommen haben. Und das ist ein wichtiger Punkt für mich, weil echte Hingabe, echtes sich reinknien in eine Sache und bereit sein, etwas dafür zu bezahlen, ist immer eine Reaktion. Vorher hat was anderes stattgefunden. Ich bin jemandem begegnet, ich habe mich inspirieren lassen, da hat mich was berührt, da hat mich was gezogen. Wenn Gott uns begegnet ist und er uns zuerst geliebt hat und wir das verstanden haben, dann ist all das, was danach kommt, Reaktion auf diese Liebe und auf diese Begegnung. Und ich würde sagen, hingegebene, begeisterte, vertrauensvolle Menschen, die Gott gegenüber Vertrauen haben, die sind motiviert von der Liebe Gottes, von Dankbarkeit über das, was sie erlebt, erfahren, gehört und was sie berührt hat. Und die Konsequenz daraus ist oft, dass das passiert, was ich gerade vorgelesen habe, dass sie nicht mehr schweigen wollen und auch nicht mehr können. In ihnen ist Neues geschehen und sie sind neu in Bewegung gekommen. Wenn man im Netz, im Internet schaut, was kann Hingabe sein, wie kann ich Hingabe noch anders ausdrücken, dann kommen da so Begriffe wie Auslieferung, Weggabe, Abtretung, aber auch Leidenschaft, Eifer, Begeisterung, Opferbereitschaft, Verzicht und wir kriegen eine leise Ahnung davon, wovon ich gerade spreche. Also salopp gesagt, was ich gerade schon mal ausgedrückt habe, solche Menschen, die sind bereit, für das, was sie begeistert, für das, was sie berührt hat, einen Preis zu bezahlen. Nämlich dafür, dass sie in ihrem Leben etwas priorisiert haben. Sie fokussieren und lassen dafür anderes los. Aber es braucht Mut, und das ist mein erster Punkt, es braucht Mut, um loszulassen. Es braucht Mut, all das loszulassen, was es kosten könnte. Glücklicherweise hat Gott mich nie gefragt, meine Kinder loslassen zu müssen. Bin ich dankbar für. Aber vielleicht ist es an anderer Stelle ein Haus, ein Umzug, Geschick, Beweglichkeit. Da geht es um Besitz oder Fähigkeiten. Gott kann mich auch nach meiner Rolle fragen, dass ich eine bestimmte Rolle abgebe. Dass es Zeit ist, etwas loszulassen. Oh, ich bin so dankbar dafür, dass ihr die Rolle der Leitung des Lobpreisteams übernehmt und ich sie loslassen darf. Und manchmal geht es auch um Rechte. Ich glaube, da bin ich und manchmal sind wir da auch ganz schön empfindlich, weil vielleicht fragt Gott manchmal nach unseren Rechten, auf den Respekt, den wir meinen, von anderen haben zu müssen. Bestimmte Art der Behandlung, die ich nicht akzeptieren will. Entschuldigungen der anderen, die mir zustehen. Freiräume oder auch einfach gehört und gesehen zu werden. Gott kann manchmal danach fragen, bist du bereit, mir das abzugeben? Ich brauche dich gerade auf einer anderen Ebene. All diese Menschen wagen Vertrauen auf die Versprechen Gottes. Denn es steht auch geschrieben, dass Jesus gesagt hat, dass all das, was wir loslassen um seinetwillen in diesem Leben, wir hundertfach wiederbekommen, sogar schon in diesem Leben. Es steht in Markus 10. Gott wird uns wieder erstatten, was wir loslassen, was uns manchmal ganz furchtbar schwer fällt. Es braucht Mut, Vertrauen zu wagen, auf seine Rechtfertigung und seine Verteidigung. Und an dieser Stelle möchte ich gerne mal sagen, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, denn ich bin eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch, habe ich irgendwann mal für mich feststellen müssen. Nach vielen Jahren, in denen ich gemeint habe, ich bin stark, durfte ich lernen, haut nicht hin. In mir sind so viele Ängste. Aber Mut ist eben nicht die Abwesenheit von Angst, sondern ist ihre Überwindung. Angst ist übrigens kein Argument vor Gott. Denn er hat ja gesagt, er hat die Welt und die Angst überwunden. Und mit ihm, er in mir, schafft das, was ich alleine nicht auf die Rille kriege. Nächster Punkt, Hingabe, also begeisternde und vertrauenswürdige Beziehung zu Gott, die was kosten darf, die lebt auch von Freiwilligkeit. Es braucht Mut zur Freiwilligkeit. Wisst ihr warum? Weil der Heilige Geist nicht an uns zerrt. Er ist nicht derjenige, der mich hin und her zerrt. Er ist kein Sklaventreiber. Und er ist auch kein Terrorist, der mich niederschlägt, damit ich ihm gehorche. Der Römerbrief lehrt uns, dass wir Sklaven der Sünde gewesen sind. Das ist Vergangenheit. Wir sind frei geworden durch das Blut und das Leben Jesu. Und es gibt ein Zitat von jemandem, dessen Namen ich nicht weiß, also ich kenne den Urheber nicht. Das heißt, frei sein heißt, sich aussuchen zu können, wessen Diener oder auch Sklave ich jetzt sein will. Wenn ich vollkommen frei bin, bin ich frei, mir auszusuchen, wem ich mich unterstellen will. Wem ich zuhören will, wer mir was sagen darf und wessen Anweisungen ich umsetze. Ich darf entscheiden. Es ist ein Privileg, denn das konnte ich, bevor ich Jesus getroffen habe, nicht. Ich musste tun, was nicht gut war. Jetzt kann ich aussuchen. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, was ich vor vielen Jahren hier auch schon mal gesagt habe. Wir denken manchmal, ich habe das früher ganz oft gedacht, also ich lebe mit Gott, aber ich möchte dann doch das ein oder andere tun, wovon ich eigentlich denke, ich weiß, Gott wird das nicht so gut finden. Aber ich tue es dann vielleicht doch, weil es wird schon irgendwie, also er wird mir ja vergeben, ja. Und dann denke ich, ohne Worte, dass ich mich in so einem Art Klippobereich befinde. Kennt ihr das von den Kindern noch? Die spielen manchmal so, fang dich und dann gibt es einen Klippobereich, in dem, da bin ich unantastbar. Also hier kannst du mich jetzt nicht rauskicken, sondern wenn ich hier stehe, dann ist alles in Ordnung. Zwischen den Welten. Und das ist, den Klippobereich gibt es bei Gott nicht. Entweder bin ich mit ihm unterwegs und vertraue ihm, oder ich lasse mich ein auf Dinge, die mir nicht gut tun und die unter anderen Mächten stehen. Und ich will noch einen Satz dazu sagen, denn nur unter der Herrschaft Gottes, die wir möglichst freiwillig, aus freiem Willen, weil er gut ist, weil wir ihn kennengelernt haben, ihn verstanden haben, ihm zuhören und tun, was er sagt, da bleibt meine Freiheit auch erhalten. Sie wird mir nicht weggenommen. Da kann ich leben und immer wieder neu atmen und begeistert sein, weil ich da, wo er herrscht in meinem Leben, wo er das darf, da wird Freude freigesetzt. Das ist ein geschützter Bereich. Ich habe das schon angesprochen und den Punkt möchte ich noch ein bisschen ausführen. Zu einem begeisterten und vertrauensvollen Leben gehört eben auch dieser Mut, freiwillig und im besten Fall sogar fröhlich zu sagen, Gott, ich kenne dich gut genug, dass ich mich dir unterordne. Es ist ein Begriff, den mögen wir nicht. Ich auch nicht. Es ist nicht so schön, aber es ist so nötig. Einfach zu akzeptieren, dass jemand anderes, in dem Fall Gott, was etwas besser weiß wie ich. Und ich sage, was du sagst, das will ich auch. Es ist in Ordnung. Ich muss nicht überall das erste und das letzte Wort haben. Gott, du weißt doch so viel besser, was mir gut tut. Also übe ich mich darin, nicht mehr dagegen anzustinken und zu sagen, nein, das muss anders gehen, sondern zu sagen, ich liebe dich, Jesus. Und weil ich dich lieb gewonnen habe, weil ich mich erinnere, wie sehr du mich geliebt hast in der Tat, in dem, was du getan hast, tue ich das, was du liebst. Motiviert von Liebe, von erlebter Liebe. Denn es heißt ja in dem Text, den ich vorgelesen habe, denn die Liebe Christi, es ist die Liebe Jesu, die uns zieht oder treibt. Und nicht die Fesseln von irgendetwas. Lassen wir uns von Liebe treiben? Lassen wir uns von der Liebe Gottes anschieben, herausfordern, ziehen, motivieren? Und ich möchte noch einen Gedanken dazu ausdrücken. Das, was wir tun, wenn wir etwas gehört haben, sei es das, was Gott uns gesagt hat und wir uns dem unterordnen, und ich nehme bewusst nochmal dieses Wort gehorchen, obwohl wir das hier eigentlich nicht so mögen, vor allen Dingen auch nicht als Deutsche. Oder ob ich sage, nee, ich mache dann doch lieber, was ich will. In beide Richtungen werden Bindungen geschaffen. Interessanterweise sagt das sogar die Psychologie, die weiß das auch mittlerweile. Das finde ich immer mega spannend. Dass, wenn ich mich entscheide, etwas zu tun, ich gebunden werde an dieses Verhalten. Dieses Verhalten bindet mich. Und wenn ich sünde, wenn ich Dinge tue, die Gott nicht gefallen, dann bindet es mich an dieses Verhalten. Das wird immer intensiver und immer selbstverständlicher und immer klarer. Und all das, was an Mahnung in mir war, an kritischem Hinterfragen, ist das richtig, was ich tue, das verschwindet mit der Zeit und Weile. Ich werde gebunden an dieses Verhalten. Aber genauso ist es auch, wenn ich lerne zu sagen, Gott, du darfst mir sagen, was ich tun soll, und ich höre und ich tue das, dann werde ich genauso in meinem Verhalten gebunden an die Person von Jesus. Ich lerne ihn auch auf diesem Weg immer mehr lieben. Und das ist doch das, was wir wollen, oder? Also ich möchte das auf jeden Fall. Ich möchte Jesus immer mehr lieben. Ich bin schon so begeistert von ihm. Aber ich möchte ihn noch mehr lieben lernen. Noch mehr bereit sein, ihm zu überlassen, weil ich gelernt habe in Jahrzehnten, er ist so würdig, es ist so wichtig, es ist so gut, ihn auf ihn zu hören. Seine Wege sind wesentlich besser als die Ideen, die ich im Kopf habe. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, den ich sagen möchte. Auf diesem Weg mit Jesus tun wir gut daran, wenn wir den Mut aufbringen für Kompromisslosigkeit. Bedeutet, standhaft zu sein, ausdauernd zu sein, unnachgiebig, völlig hingegeben an die Sache, der ich mich verschrieben habe. Und ihr ahnt es schon, um dahin zu kommen, brauche ich eine Grundsatzentscheidung. Das kommt nicht von heute auf morgen einfach so. Denn solche Menschen, von denen ich vorhin gesprochen habe, haben die keine Anfechtungen, keine Gefühlsschwankungen mehr? Wie steht's mit Bocklosigkeiten und Unwilligkeiten? Haben die auch noch und ich auch. Ist nicht weg, kommt immer wieder, ist normal. Und trotzdem haben sie entschieden, es wird in meinem Leben kein heute hier und morgen dort mehr geben. Kein heute so und morgen doch wieder anders. Nein, ich habe eine Grundsatzentscheidung gefällt. In einem uralten Lied heißt es, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück. War meine Entscheidung. Wie sieht es in deinem Leben aus? Was hat das für Auswirkungen? Das ist jetzt herausfordernde Kost gewesen, wohl. Themen, die wir nicht so gerne, so richtig gerne angucken. Aber was hat denn das für Auswirkungen? Ich kam ja von dem Gedanken, wir wollen begeisterte, vertrauenswürdige Beziehungen haben zu Jesus, zu Gott. Also die Auswirkungen, wenn ich mich einer Sache voll und ganz hingebe mit allem, was ich bin und habe, und kein bisschen zurückhalte und lerne, immer mehr zu vertrauen, ist, dass auch die Bibel davon spricht, dass wir Gefäße sind. In Gefäßen ist normalerweise was drin. Und ich möchte mal ein Beispiel von Corrie ten Boom nehmen. Corrie ten Boom hat in der Nazi-Zeit damals Juden versteckt Sie ist inhaftiert worden mit ihrer ganzen Familie, ihre Familie ist umgebracht worden und sie hat ihr Leben gewidmet dem Thema Vergebung. Aber wenn das nicht eine herausfordernde Challenge war. Sie hat vergeben und sie hat mal gesagt, wir sind berufen dazu zu leuchten, zu scheinen, wir sollen Licht sein in dieser Welt. Ja, steht geschrieben. So, aber was ist denn, wenn ich so eine Taschenlampe habe und sie hat sich hingestellt und dann eine Taschenlampe angemacht und das Ding geht nicht an? Ja, ist ja doof. Und dann hat sie die Taschenlampe hinten aufgedreht und hat da reingeguckt und nee, Batterien sind da nicht drin. Im Gegenteil, und dann hat sie Lumpen rausgezogen. Keine Ahnung, wie die da reingekommen sind, aber anscheinend ist es manchmal ähnlich mit unserem Leben. Wir haben den Job zu leuchten, begeistert zu sein, vertrauenswürdig unterwegs zu sein und dann macht Gott das Licht an und knipst den Schalter und nö, ist nicht. Unser Job ist, unsere Berufung ist, Segen im Überfluss. Von unserem Leib sollen Ströme lebendigen Wassers hinausgehen in diese Gemeinde, in die Welt, in unsere Familien. Das ist unsere Berufung. Wenn man mit mir zu tun hat, dann soll man das erleben. Die Liebe Gottes soll aus mir herausfließen. Und dann gibt es die Tage, wo, mach Licht an, nö. Kann es sein, dass wenn uns keine Begeisterung mehr zieht, keine Freude mehr da ist, keine Lust mehr auf Gottesdienst da ist, keine Lust mehr auf Gebet ist, wenn uns alles nur noch schwer wird, wir bocklos sind, Gemeinde annervt und ich weiß, wovon ich rede, ihr lieben Geschwister. Ich weiß, wovon ich rede. Kann es sein, dass es dann mal Not tut, in mein Innerstes hineinzugucken? Könnte es sein, dass wenn ich ganz ehrlich bin und mal auf den Tisch packe, was da drin ist, dass das eher nach Lumpen aussieht oder stinkt und nicht nach der Kraft Gottes, die in Form von Batterien, ich rede in Bildern, da sein sollte? Ich finde es wichtig, immer dann, wenn ich merke, die Lust auf Gemeinde schwindet, auf Beten schwindet, ganz krasses Zeichen, und ich keine Lust mehr habe, mich Gott zuzuwenden, wenn ich nur noch müde bin, dann ist es Zeit, nach innen zu gucken und zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, du kennst mich besser als ich. Was ist denn da gerade unterwegs in mir? Es gibt viele Formen von Gefäßen, die wir sein könnten. Wir könnten eine Schatztruhe sein oder ein Tresor. Schöne Bilder. Da macht man den Deckel auf und dann nehme ich alles mit, pack das da rein, meine Schätze. Cool, wohl? Aber die Dinger sind dafür da, ich mache den Deckel zu und dann stelle ich die weg. Irgendwo verstecke ich die. Sind ja meine Schätze oder ein Tresor. Für irgendwann mal stellt man das weg. Ein Kleiderschrank auf dem Dachboden. Meine Mutter hatte sowas. Viele, viele alte Kleider drin. Niemals mehr angezogen. Oder ein Reservekanister. Für irgendwann mal, wenn was Schlimmes passiert, habe ich da so eine Füllung. Aber Gottes Bilder sind an der Stelle anders. Früher haben wir ein Lied gesungen, das hieß, gieß deine Liebe aus, dass sie aus mir heraus den Menschen Segen bringt. Also wenn ich Gott frage, stellt er sich eher ein Gießkannenprinzip vor. Da habe ich eine Öffnung zum Empfangen und dann gieße ich raus, gebe ich weiter an andere. Wie war das noch mit vorhin? Ich kann nicht mehr schweigen. Ich kann nicht mehr stillhalten, ich muss raus, da muss was passieren. Und ich frage nochmal, wenn du so unterwegs bist gerade, dass du schon ahnst, dass da eher Lumpen sind und dass da so viel Bocklosigkeit und Unlust ist, kann es sein, dass da das Leben verstopft ist und dass es gar nicht in erster Linie darum geht, dass du nicht mehr geben kannst, sondern dass es in erster Linie darum geht, dass es wichtig ist, dass du wieder nehmen lernst, empfängst von Gott. Denn wir sind doch berufen, in seine Gegenwart, in seiner Gegenwart zu leben. Wir sind doch berufen, uns zu erinnern, was wir bekommen haben, wovon wir leben, die Liebe, der Liebe neu zu begegnen. Hast du es nötig, durchgespült zu werden, dass alles, was verstopft ist, wieder atmen darf und wieder frei wird, um zu empfangen? Denn das Geben kommt von alleine, wenn die Gießkanne überfließt, dann kommt es von alleine wieder raus. Ich bin so frei zu fragen, hast du, haben wir unsere Grundsatzentscheidung gefällt? Hast du das irgendwann mal ausgedrückt, Gott gegenüber? Dir gehört alles, was ich bin und habe. Du darfst in meinem Leben sagen, wo es längst läuft. Weil wenn wir so unterwegs sind und wenn Gott uns freispült und wenn wir empfangen können von ihm, dann treibt uns irgendwann auch wieder Liebe an. Das ist doch das, was wir brauchen. Menschen, die sich zum Gottesdienst versammeln, die erfüllt sind mit der Liebe Gottes, weil jeder von uns hat dann was zu geben. Jeder von uns hat dann was zu geben. Und dann sitzen wir nicht mehr hier und gib mir in diesem Gottesdienst irgendetwas, damit ich den morgigen Tag überlebe, sondern ich komme in diesen Gottesdienst, weil ich gefüllt bin mit der Liebe Gottes und ich sehe euch und ich kann euch begrüßen mit Liebe im Herzen und ich kann spüren und fragen und dafür da sein für das, die Not, die vielleicht dann bei euch da ist. Wenn wir alle so unterwegs sind, wow, dann ist dieser Raum gefüllt mit Begeisterung, mit Vertrauen auf die Liebe Gottes und mit dem überfließenden Herz, mit dem wir beschenkt worden sind. Also wenn du merkst, dass du eigentlich was brauchst, dann lade ich dich ein, heute, hier, jetzt von Gott zu empfangen, dich zu erinnern an das Gute, was er dir getan hat. Und wenn du ihn noch nicht kennst, wow, ich erzähle dir gerne von meinem Freund Jesus. Ich erzähle dir gerne von dem, was wir bekommen haben. Und dann bist du vielleicht bereit, loszulassen, was du gehortet hast in deinem Inneren und wozu Jesus sagt, in meinen Augen sind das Lumpen, ich habe Besseres für dich. Und ich möchte abschließen mit einem Zitat von Jim Elliot, der vor vielen Jahren, mit 28 Jahren, sein Leben verlor in Ecuador, weil er von Indianern getötet wurde, denen er das Evangelium gebracht hat. Dieser Mann hat in seinen jungen Jahren gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er doch nicht behalten kann, um zu bekommen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er doch nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Lumpen herzugeben, um Besseres zu bekommen. Darfst du heute Morgen entscheiden, damit du übermorgen, vielleicht auch sofort gleich schon, begeistert bist, neu begeistert bist und voller Vertrauen sein kannst, dem Gott gegenüber, den wir hier lieben und dem wir ganz viel Raum auch in der Anbetung geben wollen. Amen.